Hallo? Hört man mich? Geht's euch gut? Mir geht's gut. Ich mache bei uns in der Gemeinde auch immer wieder das Opfer. Und deswegen begeistert mich das Thema Geld auch immer wieder in der Bibel. Wer weiß, dass Jesus sehr viel über Geld spricht? Ja, liest die Evangelien. Wir reden oft nicht gern über Geld. Aber wir gehen gern für Geld arbeiten. Das war nur mein Anstoß dazu, mehr wollte ich eigentlich nicht dazu sagen. Hey, ich bin Toni Kalaschibetta. Wie der Dirk schon gesagt hat, ich bin ja eigentlich ein Gemeindekind. Bin jahrelang hier zur Gemeinde gekommen mit meiner Frau. Meine Eltern, meine Schwiegereltern sind hier in der Gemeinde. Ganz viele bekannte Gesichter, die ich heute sehen darf. Freue mich hier zu sein. Genau, noch zu mir. Ich bin 29 Jahre alt, werde bald 30. Seit ich zwei Kinder habe, habe ich mehr graue Haare. Ja, aber das war es mir wert, das sage ich euch. Ja, ein bisschen zu mir, genau. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich predigen darf. Es ist für mich ein Vorrecht, hier zurück zur Heimat zu kommen. Genau. Leg doch deine Hand aufs Herz. Vater, ich bete wirklich, dass das Wort, das heute vorbereitet ist, Vater, dass wir das wirklich nicht nur hören, sondern dass das echt ein Lebensstil wird für uns alle. In Jesu Namen. Amen. Römer 15 schreibt, dass die Schriften, damit meint er das Alte Testament, das Neue Testament gab es noch nicht, uns zur Belehrung weitergegeben worden ist. Also die Bibel wurde uns gegeben, damit wir belehrt werden, damit wir korrigiert werden, damit wir ermutigt werden. Und wie soll ich sagen? Ich sag mal so, wenn wir die Bibel nehmen, um Gott zu reduzieren, sein Wirken zu reduzieren und zu sagen, hey, nur so bewegt er sich, wer weiß, dass wir Gott reduziert haben in dem Moment. Viele denken, das ist Vater, Sohn und Heilige Schrift. Wer weiß, dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und die Bibel wurde uns dazu gegeben, warum? Damit wir Gottes Herz kennenlernen. Die Bibel zeugt vom Autor. Die Bibel ist ein Leitfaden, damit wir den Autor kennenlernen. Heute geht es, ins Thema. Er kommt manchmal anders, als du denkst. Ich bin begeistert über das Thema. Das Thema beschäftigt mich schon länger. Weil ich wirklich glaube und weil ich das erfahren habe, du kannst im selben Raum sein. Du hörst dieselben Worte und einer begegnet Gott und sein Leben verändert sich und der andere denkt vielleicht über Fußball nach. Ist mit dem Kopf ganz woanders. Und ich glaube, dass wir oft in unserem Alltag Jesus verpassen, weil wir nicht denken, dass er so und so zu uns spricht. Wisst ihr, Jakob hat so eine Begegnung gehabt. Er war auf der Reise, das war schon spät und hat gesagt, komm, ich schlafe jetzt hier, nimmt einen Stein. Für mich ist das schon ein Wunder, dass man auf einem Stein schlafen kann. Schläft ein, kriegt einen Traum, Gott begegnet ihm im Traum. Nach dem Traum sagt er etwas und sagt, Gott war hier und ich habe es nicht erkannt. Und hat dann diese Stelle genommen, hat diese Stelle Bethel genannt, Haus Gottes. Die Frage, die ich mich stelle, die ich uns stelle, ist, wie oft war Gott hier in unserem Leben und wir haben es nicht erkannt? Wisst ihr, ich glaube wirklich, dass wir als Christen manchmal in der Gefahr stehen, Gott in eine Box zu stecken, unbewusst. Wir wissen, wie der Lobpreis läuft, wir wissen, wie wir beten sollen, welche Worte wir benutzen sollen. Natürlich würden wir das nicht sagen, aber wer hat solche Gedanken? Nur so und so bewegt sich das. Und ich glaube wirklich, dass heute ein Tag ist, wo Gott ein Stück weit unsere Box sprengen möchte. Wer weiß, dass du Gott nicht in eine Box sperren kannst? Wenn du denkst, du hast Gott in eine Box gesperrt, hast du dich selber da reingesteckt. Und du hast deine Erfahrungen mit Gott limitiert, weil er sich nur in diesen Rahmen bewegen darf. Das bedeutet, wenn der was anderes tun möchte, was nicht in deine Box drin ist, wirst du es verpassen, weil es für dich nicht offen ist. Wisst ihr, die Frage, die ich mir stelle, die wir uns allen stellen sollen, ist die Bibel unser Fundament? Oder ist sie unsere Decke? Weil wenn es unsere Decke ist, dann ist das das Maßstab. Wenn es aber unser Fundament sein soll, an dem wir wachsen sollen, dann können wir größere Werke tun, als die, die der Herr gemacht hat. Hab ich euch noch? Versteht ihr mich, oder? Okay. Ja, immer wieder, genau. Ich bin es gewohnt schon. Wenn dein Glaube dich nicht mehr herausfordert, dann lebst du dein Christsein sicher. Wir lesen von einer Stelle in der Bibel, nach der Speisung der 5000, sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht schon an einen anderen Ort mit dem Boot, ich gehe noch beten. Und als er dann fertig mit dem Gebet war, sah er, die Jünger haben sie einen geackert mit dem Rudern, kamen nicht hinterher richtig. Und die Bibel sagt, Jesus ging auf dem Wasser. Man weiß, dass Jesus all das, was Jesus getan hat, hat als Mensch getan und nicht als Gott. Hätte er es als Gott getan, dann würden wir es applaudieren, wir würden es feiern, aber es würde nichts mit deinem Leben zu tun haben. Warum? Weil er Gott ist. Und wir nicht. Aber weil er es als Mensch getan hat, hat es was mit mein und dein Leben zu tun. Weil er ist der Prototyp, wie das Leben mit Gott aussehen soll. Die Bibel sagt, er ist der Erste unter den Brüdern. Wer sind die Brüder? Wir sind die Brüder und die Schwestern. Also er ging auf das Wasser und die Bibel sagt, er wollte vorübergehen. Und die Jünger sahen etwas und dachten, es wäre ein Gespenst. Wisst ihr, manchmal denken wir sind so in unserem Denken drin, dass wir eher denken, dass es was Gespenstisches ist oder irgendwas, aber wir kommen nicht auf den Punkt, dass es Jesus sein kann, weil es außerhalb unserer Box ist. Und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, wer weiß, dass wir diese Frage viel öfter stellen sollten, Herr, wenn du es bist. Wieso? Weil diese Frage dich befähigt, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Herr, dann lass mich doch auch aufs Wasser gehen. Wir kennen die Geschichte, Petrus zwei Schritte gemacht, guckt auf die Wellen und dann sinkt er so halber und Jesus rettet ihn. Genau, aber was will ich damit sagen? Dass Jesus auf dem Wasser ging, war außerhalb ihrer Box. Ich glaube, dass was Gott in unserem Leben tut, Jesus sagt, Gott ist alle Zeit am Werk, mein Vater ist alle Zeit am Werk. Ich denke, wir verpassen ihn oft, weil es außerhalb unserer Box ist, so wie wir denken, außerhalb unserer Theologie, außerhalb, wie wir denken, dass Gott wirkt. Fakt ist, dass Petrus wäre nie aus dem Boot gestiegen und hätte keine Begegnung mit Jesus gehabt, wenn er nicht dafür offen gewesen wäre, Risiko einzugehen, seine Komfortzone zu verlassen. Inwieweit gehst du noch ein Risiko im Glauben ein? Inwieweit darf dich Gott noch überraschen? Wisst ihr, wenn dein Glaube dich nicht herausfordert, habe ich ja schon gesagt, dann lebst du in deinem Glauben sicher, aber ich gehe noch weiter. Wenn dein Glaube, wenn deine persönliche Beziehung mit Jesus keine Fragen in dich hervorrufen oder wenn du nicht vor Geheimnissen stehst, wo du sagst, Jesus, ich komme hier nicht weiter, dann hast du Gott zu deinem Verständnis reduziert. Das ist ein gutes Wort. Hey, das soll ermutigen. Ich spüre es, Halleluja. Wisst ihr, wer kennt diese Prediger, die predigen und genau das einen auslösen? Dieses Unbehagen irgendwie. Ich kenne die, auch in meinem Leben. Irgendwie hört man diese Predigt und er weiß, der predigt die Wahrheit, aber irgendwas tut es in mir triggern. Ich habe eine gute Nachricht. Der Prediger ist nicht das Problem. Ja, oft sind wir das. Ja, weil Gott irgendwo seinen Finger drauf legt und sagt, guck mal, da versteckst du dich noch. Das da, was sich sicher anfühlt, ist eigentlich ein Käfig. Und du bist dafür geboren, um zu fliegen. Wer weiß, dass das Schiff sicher am Hafen ist? Gab es ein Zitat, fällt mir gerade ein. Aber dafür wurde es nie gebaut. Viele von uns sind zu lange am Hafen geblieben. Hey, und ich spreche das über euch aus. Ihr seid dafür nie gebaut worden. Das Gegenmittel gegen das Geläufige, gegen das Gewohnte in unserem Leben ist Intimität. Sobald wir Intimität verlieren, das Einzige, was noch da bleibt, ist dieses Gewohnte. Das, was ich glaube, über Gott verstanden zu haben, kann mich davon abhalten, Neues über ihn zu lernen. Das ist ein richtig gutes Zitat. Das ist nicht meins, aber es ist richtig gut. Das, was heute als Offenbarung zu mir kam, gibt mir das Werkzeug, Neuoffenbarung zu empfangen. Soll aber mich nicht daran hindern, Neues zu offenbaren, Neuoffenbarung zu empfangen. Lesen wir doch eine Bibelstelle, damit ihr mir glaubt. Lukas 4, 17, Vers 22. Perfekt, dankeschön. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, Jesus. Und ging nach seiner Gewohnheit, wer weiß, dass nicht alle Gewohnheit schlecht ist. Ja, okay, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, 1, Vers 2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium dem Arm, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in der Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es den Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Das, was hier passiert, ist eine phänomenale Geschichte. 500 Jahre Abstinenz. Jesus kommt an diesen Ort, an seinen Heimatort, liest und deklariert die Schrift, das, was über ihn gezeugt hat. Jesaja hat es über ihn gesagt. Er sagt, hey, das Wort spricht von mir, was ich tun werde. Ich deklariere das. Und in diesem Moment verändert sich die Atmosphäre. Wer weiß, dass Sie das schon öfters vorgelesen haben, die Schriftstelle. Es war bekannt. Jeder kannte diese Stelle. Und plötzlich verändert sich die Atmosphäre und die gucken sich an. Das ist meine Geschichte, wir müssen uns da reinversetzen. Die schauen sich an und sagen, irgendwas ist hier anders. Und all dem Moment sind sie kurz vor einer Begegnung mit dem Vater. Sie können den Messias erkennen, auf den sie jahrelang gewartet haben. Der Messias ist vor ihren Augen. Und die Atmosphäre verändert sich und die Worte, die aus Jesus Mund rauskommen, waren voller Leben, waren voller Gnade, Befähigung. Und die schauen sich an und sagen, es ist unglaublich, was er da spricht. Und jetzt kommt dieser eine Gedanke, der alles kaputt macht. Und es ist dieser Gedanke, ist das nicht Josefs Sohn? Hey, den kenne ich doch. Ich bin mit dem aufgewachsen. Das kann nicht das sein. Er kann nicht der Messias sein. Von einem Punkt auf den anderen, die standen kurz vor einer Begegnung mit Gott. Dieser eine Gedanke haben sie zugelassen. Warum? Weil in ihren Köpfen kann es nicht der Messias gewesen sein. Sie kannten ihn zu gut. Hey, ich kann auch ein Alltagsbeispiel nehmen. Wer weiß, dass Gott manchmal durch deine Frau spricht? Ja? Wer weiß, dass wir Männer oft schwer haben, das zu empfangen, richtig? Okay, in diesen Köpfen, in diesem Moment war dieses eine Moment, dieser Gedanke, der alles kaputt gemacht hat. Warum? Weil sie ihn kannten. Das Bekannte hat sie davon abgehalten, was Neues über Jesus kennenzulernen. Deswegen ist es so wichtig, hier in der Gemeinde, wenn wir hier kommen, dass wir lernen, uns nach den prophetischen Worten überhaupt zu sehen. Wenn du deinen Bruder und deine Schwester schon reduziert hast von dem, was sie nicht ist, anstelle von was Gott über sie sagt, kannst du auch nicht empfangen. Wer weiß, dass du nur empfangen kannst, wenn du offen im Herzen bist. Du kannst nicht empfangen, wenn du im Herzen verurteilt hast. Deswegen ist es wichtig, eine Kultur zu haben, wo wir wissen, hey, das sagt Gott über ihn. Und auch wenn er jetzt noch nicht darin wandelt, ist das, was Gott über ihn ausgesprochen hat. Und ich feiere es schon jetzt. Und ich rufe es ihm zu im Gedächtnis. Und das ist mein Maßstab, an dem ich ihn sehe. Und so kannst du empfangen. Wisst ihr, ich frage mich, wie oft spricht Gott durch eine bestimmte Person zu uns und wir es nicht empfangen, weil es gerade die Person ist. Hey, geht es mir nur so oder auch euch? Richtig gut. Deine Vorstellung, wie Gott zu wirken hat, hindert dich daran zu erkennen, wie vielfältig Gott in dein Leben wirkt. Johannes 12, 28, Vers 30. Vater, verherrlich deinen Namen, spricht Jesus. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Haben wir das, ja. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Also hier nochmal wichtig, Jesus betet zu Gott, dem Vater, und der Vater spricht und antwortet. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Andere sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Also der Vater sprach laut hörbar und die daneben standen, gab es zwei Schlussfolgerungen. Einmal, es hat gedonnert, irgendein natürliches Phänomen. Das andere war, die haben das gesehen, das ist was Übernatürliches, aber konnten nicht einordnen. Warum diese Bibelstelle? Die Frage, die ich euch stelle, mich stelle, ist, was sehen wir? Ich denke, wir sehen viel zu oft manchmal einen Donner und interpretieren das als Zufall. Und dabei steckt der Vater dahinter, der nach Aufmerksamkeit sagt, hey, siehst du das? Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde eine Kultur haben, die feiert, was Gott in diesem Moment gerade tut und nicht ein Hauptmerkmal haben, was er nicht tut. Wer weiß, du kannst entweder dankbar sein oder unzufrieden. Beides befindet sich in deinem Leben. Sind wir sensibel genug, seine Stimme zu erkennen? Wir kennen die Geschichte von Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war der bezeugt hat, dass Jesus der Messias ist. Er sah, dass der Heilige Geist in Form oder wie in Aussehen, sah es aus wie die Form einer Taube, auf Jesus kam und blieb. Und er bezeugte Jesus, dass er der Messias ist. Er war der Wegvorbereiter für Jesus. Aber dann lesen wir in Matthäus 11, Vers 2, Vers 6, ich bin mir nicht sicher, okay, aber ich lese vor. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Arme wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich an mir nicht ärgert. Das ist einige Zeit vergangen von dem ersten Erlebnis mit Jesus, als er ihn bezeugt hat. Jetzt ist Johannes im Gefängnis. Und er hört über das, was Jesus so macht. Und wer weiß, dass wenn Johannes seine Jünger schickt, um zu fragen, hey, bist du das jetzt oder habe ich mich getäuscht damals? Dass irgendwas nicht gepasst hat mit Johannes seine Vorstellungen über Jesus. Jesus hat irgendetwas gemacht, was nicht gepasst hat. Und dann hat er gesagt, hey, bevor wir uns hier die ganze Zeit rumquälen, fragen wir ihn doch einfach. Schickt seine Jünger dahin und jetzt kommt Jesus seine Antwort. Phänomenal. Er erzeugt von den Werken, er zitiert die Werke, die über ihn, wo er deklariert hat und sagt, hey, schau auf die Frucht, das ist die Frucht. Und jetzt kommt ein Satz, wo er sagt, freuen darf sich der, der sich an mir nicht ärgert. Wer weiß, dass man sich an Jesus ärgern kann? Gerade dann, wenn er anders wirkt, als du es dir vorgestellt hast. Ich frage mich, wie oft wir uns an Jesus ärgern und wir gar nicht wissen, dass es Jesus ist. Wisst ihr, müsst ihr Pharisäer einfach fragen. Die haben sich auch an Jesus geärgert. Er heilte am Sabbat. Die Jünger fasteten nicht genug. Jesus hängt zu viel mit Sünde ab. Aber vielleicht ein Beispiel für uns. Vielleicht betest du seit Jahren für ein neues Auto und dein Nachbar kriegt eins geschenkt, obwohl er schon ein super Auto hat. Vielleicht betest du für Jahren für einen gezielten Durchbruch und dann hörst du von einem Bruder, der davon eigentlich gar nicht betet, der das on top kriegt. Extra. Wie gehst du damit um? Wie positionieren wir unser Herz in diesem Moment? Wisst ihr, manchmal ist es so, dass gerade das, wofür du betest, Gott sagt, hey, ich höre dein Gebet, ich gebe es deinem Bruder hier, damit er das dir gibt. Warum? Weil wir nicht Einzelkämpfer im Herrn sind, richtig? Wie schön ist es, von meinem Bruder zu empfangen? Wie oft schlagen wir die Hand des Herrn aus, weil uns die Hand nicht passt, die uns das gegeben hat oder zusteckt. Obwohl das gerade das ist, wofür wir gebetet haben. Wisst ihr, mein Herz ist heute einfach mal genau zu schauen, out of the box, zu schauen, hey, wie wirkt Gott denn? Wisst ihr, wir beten für Erweckung, aber Erweckung entsteht im Kontext von Familie. Das Paradies war da und das Erste, was Gott gemacht hat, war Mann und Frau, richtig? Wir kennen die Geschichte. Und in dem Bündnis sind Kinder hervorgekommen. Familie war immer das Modell. Manchmal beleidigt Gott deinen Verstand, um unser Herz zu offenbaren. Jesus sagte zu der Frau, fällt mir jetzt ein, sagt, es ist nicht gut, dass das Brot, was eigentlich Israel gehörte, also er wurde gesandt erstmal, um Israel zu begegnen, sozusagen, den Hunden vorwirft. Und damit meinte er, ich glaube, es war die Samariterin, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, aber ich weiß, was wichtig ist zu sagen. Und was eigentlich total beleidigend war. Aber die Frau war demütig genug und sagte, hey, aber die Hunde essen auch die Krümel vom Boden. Und Jesus lobt ihren Glauben. Wisst ihr, die Frau hätte auch anders reagieren können und sagen, mit so einem rede ich nicht, der hat mich als Hund bezeichnet. Manchmal beleidigt er, gibt er uns nicht, weil er es nicht mag, sondern weil er uns zu sehr liebt und zu sagen, hey, schau mal, du hast hier was im Herzen, das siehst du nicht. Und dann, es muss raus, genau. Und er zeigt uns einen Anstoß in unserem Denken. Und das Ding ist, das Erste, was wir machen können, ist, der ist schuld. Der ist schuld, dass ich das in Gedanken habe. Der tut, was in mir hervorrufen, er ist schuld. Oder wir sagen, Jesus, ich sehe das und ich bin selber überrascht, dass das in meinem Leben ist. Aber nimm es, ich will es nicht. Ich will nicht, dass das mich abhält, andere Facetten von dir zu kennenzulernen. Ich glaube auch persönlich, dass das manchmal ist, wie Gott uns fragt, sagt, willst du das wirklich? Wir beten oft für so viele Dinge und dann denke ich manchmal, hey, willst du das wirklich? Und dann legt der etwas hin, was uns triggert. Und die Frage ist, willst du das wirklich? Bist du bereit, über deinen eigenen Anstoß zu gehen, zu sagen, Jesus, egal wie du es mir gibst, egal was du dir vorgenommen hast, ich will es. Wenn ihr Erweckung studiert, es gab immer Menschen, die Anstoß genommen haben, wie die Erweckung gekommen ist. Und meistens waren die Menschen, die Anstoß genommen haben, die wo jahrelang dafür gebetet haben. Seid ihr noch da? Okay. Markus 9, Vers 2. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort verändert sich vor ihren Augen sein Aussehen. Das griechische Wort, was hier verwendet wird, ist Metamorphose. Also im Prinzip heißt es, sich in eine andere Form zu verwandeln. Also was hier passiert ist, die haben in diesem Berg eine Begegnung und Jesus verändert sein Aussehen. Und die begegnen Gott. Und wir kennen die Geschichte, aber mir war wichtig, das kurz zu sagen. Ich möchte dir vorschlagen, dass er so nach seiner Auferstehung, wir wissen, Jesus sein Tod, seine Auferstehung, Jesus so verändert war, dass ihn seine Vertrauten nicht mehr gekannt haben. Wir lesen die Geschichte bei Maria, wo sie ins Grab geht und sie dachte, sie begegnet dem Gärtner. Und die Art und Weise, wie Jesus Maria gesagt hat, wie sie ihren Namen gerufen hat, dann hat es Klick gemacht. Sag hier, Rabuni, du bist es, Meister. Und sie hat Jesus in dem erkannt und begegnet. Wisst ihr, wie oft denken wir, dass Jesus vielleicht der Gärtner ist? Wir denken, das ist der Gärtner, der Einfache in unserem Leben. Dabei ist es Rabuni, der unser Leben bereichern will. Oder dir geht es wie Petrus, der auf dem Boot war und die tun die ganze Zeit da Fische versuchen zu fangen und es war ein schlechter Tag. Und da sehen sie diesen Mann, der sagt, hey, probier doch mal, tu es mal wieder auf der rechten Seite auswerfen. Und wir haben das ganze Nacht gemacht. Und die machen es wieder. Und dann wird Petrus daran erinnert und sagt, hey, ich hatte mit Jesus so eine Begegnung. Das ist das gleiche Zeugnis. Und Johannes sagte, hey, das ist der Herr. Oder dir geht es wie die Emmaus-Jünger, wie du mit Jesus die ganze Strecke läufst Und er erklärte ihnen die Schriften. Und er wollte vorübergehen und die haben ihn noch eingeladen. Und die Art und Weise, wie er das Brot brach, war so bekannt. Und dann ist er vor ihren Augen verschwunden und denen ist bewusst geworden, es war Jesus. Jesus selber. Das Schöne ist, wisst ihr, wenn er uns herausfordert, out of the box, dann gibt er uns immer einen Indiz. Es ist die Art und Weise, wie er zu dir spricht. Es ist die Art und Weise, wie er das Brot bricht. Wie er deinen Namen nennt. Wisst ihr, ich kenne eine Geschichte von einem Mann, den ich sehr schätze. Der hat gesagt, er war mal in einem Meeting. Und das Meeting ging drunter und drüber. Ja, da waren Leute auf dem Boden, hin und her und drumherum. Und es hat ihn verwirrt, dass er es nicht kannte. Aber dann hat er was gemacht. Und ich glaube, das ist echt ein super Werkzeug für uns. Der hat die Augen geschlossen. Hat gesagt, Jesus, ich fokussiere mich auf dich. Und dann hat er sich erinnert, es ist dieselbe Gegenwart, die zu Hause in seinem Wohnzimmer ist, wenn er stille Zeit hat. Und dann wusste er, das ist Gott, auch wenn es total anders aussah, wie er ihn kannte. Und sein Leben hat sich ab diesem Punkt geändert, verändert. Ist Eddie noch da, oder? Kannst du spielen? Ich würde gerne.